Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Romandebüt heute, das uns in eine ältere bundesrepublikanische Welt deutsch-polnischer Migration vor allem führt, in Schlesenburg, dem ersten Roman von Paul Bukowski. Man kennt ihn bislang als furiosen Vorleser bei Poetry Slams, also und als Autor mehrerer Bücher mit Kurzgeschichten. Wir lassen uns erzählen, wo Schlesenburg liegt und was dort vor sich geht. Paul Bukowski ist zu Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Schriftsteller Paul Bukowski ist 1982 in Rheinland-Pfalz zur Welt gekommen, als Kind polnischer Eltern. Lange lebt er schon in Berlin, wo er vor allem in der Szene der Lesebühnen und Poetry Slams bekannt wurde. Mehrere erfolgreiche Bände mit Kurzgeschichten sind daraus entstanden, konnten aber wohl sein Gefühl nicht vertreiben, dass er zur ernsthaften Literatur noch nicht so richtig gehört. So zumindest hat Paul Bukowski es selbst mal formuliert. Das könnte, müsste, wird sich, glaube ich, ja, allerdings jetzt verändern mit seinem ersten umfangreichen Roman Schlesenburg, die Geschichte einer seiner deutsch-polnischen Kindheit. Guten Morgen, Herr Bukowski, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Sagen Sie mal Verzeihung auf Polnisch.
Przepraszam.
Das hätte ich nämlich nicht geschafft, als ich das Wort las in Ihrem Roman. Alle Kapitelüberschriften sind polnisch. Stimmt. Und man muss sie sich erstmal selber übersetzen. Ist das eine kleine pädagogische Lektion, die Sie uns da erteilen?
Genau, das war die Idee tatsächlich. Es ist ja ein Spiegelbild meiner Kindheit, wie viele Generationen Kinder, die ähnlich den Hintergrund haben wie ich, ist es so, dass wir gar kein Polnisch gelernt haben. Also die Polen, die nach Westdeutschland gekommen sind, Anfang der 80er Jahre, haben sowas gemacht, was ich gerne Hyperintegration nenne. Sie haben das Polnische komplett abgelegt und auch den Kindern kein Polnisch beigebracht. Und dieses Gefühl, dass man polnische Worte hört, aber nicht genau richtig einordnen kann, nicht versteht, nicht kennt, das wollte ich ein bisschen transportieren in den Roman. Und deswegen haben tatsächlich alle Kapitel, bis auf ein Kapitel, glaube ich, einen polnischen Titel.
Ja, genau. Ich habe erst gedacht, es sind Namen oder Orte oder so, habe dann aber mal gegoogelt, es geht ja Gott sei Dank recht einfach und dann hat es Spaß gemacht, jedes Kapitel sozusagen so mal sehen, was es wieder heißt. Schlesenburg, das ist ein deutscher Name. Der Titel des Romans ist Name für einen Ort, klingt gleich nach einer Festung. Wo liegt denn dieses Schlesenburg und wie sieht es da aus?
Ja, das ist quasi die Sozialbausiedlung meiner Kindheit, die anfangs, als wir dorthin gezogen sind, absolut makellos und weiß war und die liegt tief im kulturellen Westen, also aufgewachsen bin ich ja in der Nähe von Mainz und dort spielt das Buch auch. Genau angesiedelt habe ich es nicht. Ich habe es ein bisschen freigehalten, wo genau in welcher Stadt sie sich befinden könnte. Und Schlesenburg ist so ein etwas herablassender Name, der von der deutschen Mehrheitsgesellschaft für diesen Ort geprägt wurde, den die Polen, die dort leben, allerdings dann angenommen haben. Und Schlesenburg heißt sie, weil überwiegend polnische Menschen in den 80er Jahren dort in dieser Siedlung gewohnt haben.
Ich meine, Ihre Geschichte spielt in den 1980er Jahren hauptsächlich vor der Maueröffnung. Ja, Protagonist, Ihr Erzähler oder Sie selbst, wie man es nimmt, erzählt seine Kindheit, seine Jugend, die Eltern sind aus Polen in die DDR gekommen. Er selbst kann sich ja die polnische Heimat überhaupt nicht erinnern. Aber sie waren zwei, glaube ich. Ne? So. Die Eltern legen mehr oder weniger auch die polnische Sprache ab. Ne?
Genau, komplett. Das wird alles von sich geschoben. Die Kultur, die Sprache, das wird alles abgelegt und es beginnt eben diese Hyperintegration, dass man sagt, wir sind jetzt so gut, es geht Deutsch und machen es unseren Kindern damit umso einfacher, selber gute Deutsche zu werden. Aber das Problem der ganzen Sache, die Kehrseite der Medaille ist, dass wir als Kinder in der Burg natürlich total abgekapselt sind von unserer eigenen Herkunft. Mhm. Tatsächlich auch, was die Generation davor angeht. Also nicht nur durch den eisernen Vorhang abgenabelt von unserem Heimatland, sondern auch durch die sprachliche Brücke abgenabelt oder sprachliche Grenze abgenabelt von unseren Großeltern zum Beispiel. Ich habe Zeit meines Lebens nie ein Gespräch mit meinen Großeltern auf Augenhöhe führen können, weil ich quasi die Muttersprache nicht kann, weil ich kein Polnisch kann.
In was für einem Milieu sind Sie aufgewachsen da?
Also es ist ein prekäres Milieu, weil das tatsächlich alles Familien waren, die natürlich im Idealfall mit zwei Koffern aus der Volksrepublik Polen nach Deutschland gekommen sind. Viel mehr ging ja tatsächlich gar nicht. Das waren ja ganz oft Studien- oder Urlaubsreisen, die dann spontan zu einer Flucht umgekehrt wurden. Deswegen, meine Eltern hatten quasi nichts, als sie nach Deutschland gekommen sind und haben sich alles aufgebaut und deswegen auch die ersten 9 Jahre in einer Sozialbausiedlung, davor sogar in einer Flüchtlingsunterkunft.
Es gibt aber auch Menschen aus der Sowjetunion in der Schlesenburg, es gibt sogar eine türkische Familie, also wenn man das so zusammensieht, würde man sagen, ein Migrationsbrennpunkt. Haben Sie das eigentlich als Kind selbst wahrgenommen in den Gesprächen der Erwachsenen? Es gibt natürlich dann immer die Ressentiments, ne, der einzelnen gegeneinander, bloß keine Rumänen, heißt es dann immer auf Seiten der Polen. Und wie haben Sie das als Kind wahrgenommen?
Tatsächlich habe ich genau diese Geschichte versucht im Buch zu erzählen, quasi diesen Rassismus, der von außen an die polnische Gesellschaft herangetragen wurde, der einfach reflektiert wurde nach außen an die nachfolgenden Flüchtlingsgenerationen. Also die polnischen Strukturen in der Schlesienburg wurden dann später sehr rassistisch, wenn es um die nachfolgenden Generationen an Rumänen ging, an Russlanddeutschen ging. Es gab die Angst, dass Leute kommen könnten, die den Status, den sie sich selber aufgebaut haben, wieder kaputt machen.
Im Laufe der Geschichte kaufen sich ihre Eltern ein Haus, also ihnen gelingt sozusagen der Auszug aus der Schlesienburg. Ab dem Moment schauen sie natürlich eigentlich nur noch verächtlich zurück, ne, auf diese Welt, in der sie aber durchaus auch, so schildern sie es, eine schöne Zeit hatten, so eigentlich ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben, auch bei allen Spannungen, aber irgendwie hat man doch zusammengehalten und das wird eingetauscht ja doch mit so einem anonymen Leben im Reihenhaus.
Genau so ist es. Also wir Kinder haben eine sehr gute Erinnerung an die Schlesienburg, aber die Eltern legen die Erinnerung sofort beiseite und sagen, wir möchten aber nichts mehr zu tun haben. Damit kopieren sie eigentlich das, was vorher schon passiert ist, nämlich als sie weggezogen sind aus der Flüchtlingsunterkunft in die Schlesienburg, haben sie die Flüchtlingsunterkunft auch auf ihrem Weg durch die Stadt immer gemieden und wollten auf keinen Fall dran vorbeilaufen oder vorbeifahren.
Es ist ungeheuer detailreich erzählt. Also, der Junge wächst auf in der Schlesienburg, er geht in die Schule, es gibt eine Geschichte mit Freunden, mit Mädchen, mit Nachbarn, es gibt auch eine Katastrophe, mal brennt eine Wohnung ab. Es ist so, als hätten sie, Herr Bukowski, minutiös Tagebuch geführt ab einem gewissen Alter, weil es so viele Details auch aus dieser Zeit der 80er Jahre in dem Roman sind, die man alle wieder erkennt, wenn man damals schon gelebt hat. Wie haben Sie sich an all das so genau erinnert?
Ich habe tatsächlich sehr intensive Gespräche mit meinen Eltern darüber geführt. Es geht auch im Buch ein bisschen darum, wie man überhaupt erinnert, wie das kindliche Erinnern funktioniert, das erwachsene Erinnern funktioniert, welche meiner Erinnerungen waren Erinnerungen an Fotos, weil ich die eigene Erinnerung gar nicht haben konnte. Und das habe ich alles versucht aufzuspüren in Gesprächen mit anderen Leuten aus der Burg und mit meinen Eltern und habe das so gut es ging wieder rekonstruiert und nachgebaut.
Man liest das Buch, jedenfalls mir ging es so, mit einem zunehmend warmen Gefühl. Es sind zwar so durchaus harte, schmerzhafte Begebenheiten, Ereignisse, die geschildert werden, aber so wie sie die Menschen zeichnen, schließt man doch viele einfach ins Herz. Ne? Es ist auch ein sehr umfangreicher Roman, über 300 Seiten. Das heißt, man lernt sie immer mehr kennen und wächst mit ihnen so zusammen. Das ist schon eine Art Hommage für Sie doch oder vielleicht sogar eine Liebeserklärung an diese alte Heimat?
Ich glaube, ganz sicher ist es eine Liebeserklärung an die Schlesienburg. Auch was sich dadurch zeichnet, dass sie am Ende ja verschwindet, weil kein Pole mehr dort lebt. Ich glaube, das darf ich spoilern. Und es ist eine ganz große Liebeserklärung an die Leistung unserer Eltern, also die es einfach geschafft haben, mit nichts hierher zu kommen und sich ein Leben aufzubauen. Also damit meine ich nicht Wohlstand, sondern wirklich eine Identität und ein Leben, also eine Existenz hier aufzubauen. Und das ist die große Liebeserklärung in diesem Buch.
Und wie war es denn auch jetzt so, sich mit diesem, ja doch, ja auch Kindheits- und Jugendstoff nochmal so intensiv auseinanderzusetzen? Sind die da auch Dinge klarer geworden, über die Sie vielleicht früher gar nicht groß nachgedacht haben?
Also tatsächlich habe ich die ganze Fluchtgeschichte meiner Eltern aus Polen nochmal rekapituliert, was mir gar nicht so bewusst war, was für ein Akt das tatsächlich gewesen ist. Und ich habe nochmal emotional, glaube ich, einfach nachklingen lassen, wie schwierig es für meine Eltern war, nicht nur in ein anderes Land zu gehen, sondern auch in ein komplett anderes politisches System, also hinter den eisernen Vorhang, was ja die Kommunikation in den alten Osten völlig unmöglich gemacht hat. Also Telefonanrufe kamen ja ganz oft zum Beispiel gar nicht zustande oder es hat eine Stunde gedauert, bis man jemanden für 4 Minuten sprechen konnte.
Ich finde Ihren Roman richtig klasse, Herr Bukowski. Ich hatte den Eindruck, der Mann hat nie was anderes gemacht, so souverän und auch so stilsicher ist das erzählt. Aber wie man hört, haben Sie diesen Roman überhaupt erst geschrieben, weil Corona war, stimmt das?
Ja, Corona hat quasi mich angestupst.
Also keine Auftritte mehr, keine Öffentlichkeit mehr zu Hause?
Genau, tatsächlich.
Paul
allein zu Hause, komplett allein zu Hause. Ich komme ja aus der Lesebühnenszene, das heißt, ich schreibe primär für Auftritte und wenn keine Auftritte stattfinden können, war die große Frage, wofür schreiben? Und dann habe ich mir die Zeit genommen und beschlossen, das wird jetzt ein Roman. Ich schreibe jetzt eine Geschichte, die mir schon lange auf der Seele brennt, auf und jetzt habe ich ja die Zeit. Und genau, ich muss es sagen, der Roman hat mir ein bisschen die Zeit und das Leben gerettet, weil er mich beschäftigt gehalten hat in diesen 2,5 sehr, sehr schwierigen Jahren für uns Kleinkünstler.
Und Sie haben das irgendwie sofort gekonnt?
Das ist sehr nett, dass,
in dieser Weise, ja.
Das ist sehr nett, dass Sie das sagen. Ich nehme das als Urteil. Tatsächlich, die ersten paar Seiten hatte ich das Gefühl der Unsicherheit. Also würde man irgendwie beim Schwimmen den Boden unter den Füßen verlieren, weil ich nicht genau wusste, woran kann ich mich denn jetzt noch orientieren. Ich war das 3-4-Seiten-System gewohnt für die Lesebühnen. Aber etwas zu schreiben, was länger als 3 oder 4 Seiten ist, war völlig neu und ungewohnt. Aber nach so, ich würde sagen, 50 Seiten war ich drin und dann lief's. Dann hatte ich auch einen guten Output am Tag.
Haben Ihre Familie, ich weiß jetzt nicht, ob Sie noch leben, Ihre Eltern den Roman schon gelesen, den Stoff, oder wissen Sie, da was der Sohnemann da macht?
Also tatsächlich, da die Eltern ja prekär und bildungsfern aufgewachsen sind, war es ganz, ganz wichtig, mich in Ruhe mit den beiden zusammenzusetzen und ihnen zu erklären, warum ich diesen Roman schreibe und worum es geht, weil ich genau weiß, dass die beiden als Nicht-Muttersprachler, also nicht deutsche Muttersprachler, den Roman natürlich nicht mit einer Intensität lesen können, wie wir beide das können. Und deswegen haben wir quasi so eine Art begleitendes Lesen gemacht. Also ich habe ihnen das Buch gegeben, habe gesagt, lest es und immer wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir und dann reden wir darüber. Und das hat sehr gut funktioniert.
Und Sie haben nicht gesagt, aber das stimmt das wirklich? War das wirklich so mit dem und dem und dem?
Er ist ja semi-autobiografisch und Sie verstehen schon, dass es Passagen gibt, die man ein bisschen schleifen muss oder ein bisschen polieren muss, damit Sie den Kern freigeben.
Und Sie selbst haben mal gesagt im Zusammenhang mit dem Roman, dass Sie sich dabei beim Schreiben auch jetzt wie ein richtiger Schriftsteller fühlen.
Ich habe zum ersten Mal tatsächlich das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen gewechselt bin vom Autorensein hin zum Schriftstellertum. Ja.
Und ich hoffe oder man denkt sich, dass Ihre literarische Welt auch entscheidend größer werden könnte jetzt. Wir wünschen es Ihnen jedenfalls, Paul Bukowski. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und Ihr Roman Schlesenburg ist bei BTB erschienen, hat 320 Seiten, kostet 22 Euro. 1940 wurden die baltischen Staaten von der Sowjetunion okkupiert und im Jahr darauf aus reiner Willkür wurden ganze Familien, alte Menschen und Kinder in überladenen Viehwaggons nach Sibirien deportiert. 1949 erfolgte eine zweite Welle und insgesamt erlitten allein an die 50.000 Letten dieses Schicksal. Und darunter waren auch die Eltern der Schriftstellerin Mara Salite. Sie selbst wurde 1952 im sibirischen Krasnojarsk geboren, ist dann als Kind mit ihrer Familie ins sowjetisch besetzte Lettland zurückgekehrt. Und sie erzählt davon in einem ihrer bekanntesten Bücher, 5 Finger. Susanne von Schenk hat die Autorin in Riga getroffen.
Mara Salite zählt zu den wichtigsten Schriftstellerinnen Lettlands. Sie ist eine ernste Frau mit kurzen Haaren und einer leisen Stimme, hört genau zu und nimmt sich Zeit für Antworten. Vor 70 Jahren ist sie in der sibirischen Verbannung zur Welt gekommen und als Kind nach Lettland zurückgekehrt. Wie die kleine Laura, die Protagonistin ihres Romans 5 Finger.
Ich bin als Kind zurückgekommen, aber eigentlich nicht zurück, sondern angekommen. Da ich in Sibirien geboren wurde, war Lettland für mich ein Traumland. Meine Eltern und Großeltern hatten ihre Erinnerungen an das Land vor der sowjetischen Besatzung, ich nicht. Daher verstand ich nicht, was ihnen nicht gefiel, denn ich fand es sehr schön.
Auch für Laura, aus deren Perspektive Mara Salite die Geschichte erzählt, ist alles neu und bestaunenswert. Der Dackel, die Pflaumen und Bäume, die Schmetterlinge, die weißen Zähne der Urgroßeltern. Überhaupt, dass es so alte Menschen gibt.
Eigentlich ist fast alles autobiografisch. Natürlich habe ich manche Ereignisse in Sibirien nicht selbst erlebt, sondern andere Menschen. Aber Lauras Erfahrungen und Kindheitserlebnisse waren auch meine. Wichtig ist, ich wollte keine Memoiren schreiben, sondern ein literarisches Kunstwerk schaffen.
Das ist ihr gelungen. Der Kunstgriff aus Kinderperspektive zu erzählen, ist geschickt gewählt und konsequent durchgehalten. Hinter der vermeintlichen Leichtigkeit, mit der Laura die Welt erkundet, lauert erbarmungslos der Schrecken. Das aufgeweckte Kind beobachtet seine Umwelt genau und stellt unschuldige Fragen, die die Erwachsenen in Verlegenheit bringen. Zum Beispiel, was heißt es, dass die Mutter einst in Etappen nach Sibirien geschickt wurde?
Vati springt auf und schreit auf die Etappe. Vielleicht hat die Etappe 4 Augen. Vielleicht ist jetzt endlich mal Vati dran mit Brüllen. Die Etappe, das ist Krishka, das ist Khana, das ist Zawal, verstehst du? Mama, ein hübsches junges Mädchen. Zusammen mit Schwerverbrechern, mit allem möglichen Gesocks, mit Huren und Mördern. Mama erzählt ja nicht davon. Nicht mal mir erzählt sie davon. Aber ich kann es mir vorstellen, ich weiß es. Deshalb schreit sie nachts. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass Sie sie nicht angerührt haben.
Dass Ihr erster Roman Fünf Finger auch international so erfolgreich war, erstaunt Mara Salite immer noch. 2018 folgt eine Fortsetzung, Paradiesvögel. Dieses Buch wartet noch auf eine deutsche Übersetzung. Lauras Geschichte hat die Autorin erst nach dem Tod ihrer eigenen Mutter schreiben können. Erst da war die Zeit reif für die bereits gefeierte Dichterin und Theaterautorin. Es ist ihr erster Roman. 2013 erschien er in Lettland. Das Thema der Deportation und Okkupation noch während der Sowjetzeit anzugehen, war, so Mara Salite, zu gefährlich.
Ja, es wurde zwar in der Familie und im engsten Verwandtenkreis darüber gesprochen, aber nicht alles erzählt. Es bestand die Gefahr, nach Sibirien zurückgeschickt zu werden, weil die Sowjets solche Themen wie Deportationen und auch die Tatsache der Okkupation verschwiegen. Mir war als Kind strengstens untersagt, darüber zu reden, vor allem mit fremden Leuten. Darüber durfte niemals und nirgendwo gesprochen werden.
In Lettland studiert Mara Salite Philologie und beginnt Anfang der 1970er Jahre mit dem Schreiben. Erst Gedichte, später Theaterstücke. Sie fokussiert sich auf soziale und politische Themen. Häufig verknüpft sie lettische Kultur mit Mythologie. So auch im Libretto ihrer gefeierten Rockoper Lax Plesis, entstanden 1986. Grundlage ist ein lettisches Volksepos aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Mythische Gestalten im Freiheitskampf gegen feindliche Eroberer. Dass die Russen im 21. Jahrhundert die Ukraine angreifen, macht Mara Salite fassungslos. Und wenn sie hört, dass Ukrainer nach Russland verschleppt werden, brechen alte Wunden auf, die sie sich mit ihren beiden Romanen über Laura von der Seele geschrieben zu haben glaubte. Ganz so aussichtslos wie während des Zweiten Weltkriegs scheint ihr die Lage für Lettland aber nicht zu sein.
Jetzt sind wir in einer viel besseren Situation als 1940, als Lettland und die baltischen Staaten von der Sowjetunion besetzt waren. Wir leben seit 30 Jahren in einem unabhängigen, demokratischen und europäischen Land. Wir hoffen, dass wir auf starke Partner bauen können, die NATO, die Europäische Union, und dass sie endlich verstehen, was wir schon seit langem über Russland wissen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die lettische Schriftstellerin Mara Salite. Ihr Roman Fünf Finger ist im Berliner Klack Verlag erschienen. Unser Kritiker Nico Bleutke ist jetzt im Studio mit einem neuen Gedichtband von Matthias Jeschke. Er ist Jahrgang 1963, arbeitet als Verlagslektor seit gut 20 Jahren, erscheint aber Buch um Buch, Gedichte, Kinderbücher, Übersetzungen, auch Nacherzählungen von biblischen Geschichten sind dabei. Es ist ein richtig umfangreiches Werk inzwischen. Jetzt sind neue Gedichte erschienen unter dem Titel »Es traten Wälder aus mir heraus«. Als Lyriker, Herr Bleutke, habe ich Matthias Jeschke gar nicht gekannt. Was ist er für ein Dichter? Was ist das Profil seiner Poesie?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil er wirklich mit ganz unterschiedlichen Formen zum Beispiel arbeitet. Es gibt sehr viele Erzählgedichte, aber auch Gedichte, die ihre Phänomene in Form von Listen aufreihen oder klassische Formen wie die Villanelle, die sehr von Wiederholungen lebt. Aber was, glaube ich, all diesen Momenten gemeinsam ist, ist so der Versuch, die Gewöhnlichkeit des Alltags irgendwie zu durchbrechen. Also die Dinge zum Aufblühen, zum Lebendigwerden zu bringen, in Gedanken hinauf aufs Meer zu schwimmen, heißt das einmal. Und das Ziel ist so eine Art von Offenheit, die vielleicht auch an euphorische Momente aus der Kindheit erinnert, wenn man in einem Geruch aufgeht oder sich zwischen Freunden beim Spiel besonders wohlfühlt.
Und was sind das für Gedichte nun in diesem neuen Band? Es traten Wälder aus mir heraus, hört sich in meinen Ohren sehr, ja, poetopathetisch an.
Das trifft sehr gut, man könnte auch poetisch sagen vielleicht. Also damit spielt Matthias Jeschke, aber das weiß er durchaus und versucht das immer ironisch zu brechen. Eben durch diese möglichst nüchternen Situationen, das ist der Besuch im Schwimmbad, der Sprecher hat sich ein neues Küchenmesser gekauft oder die Rhododendron-Hecke vor dem Haus muss geschnitten werden, das ist vielleicht das prosaischste Beispiel. Und dann, das nimmt er als Sprungbrett und entflicht daraus dann so eine Mischung aus Erinnerungen, Wahrnehmungen, Reflexionen und auch ironische Formulierungen und so eine ganz eigene Art von Komik kommen dann immer wieder hinein.
Geben Sie uns eine Stilprobe, Nico Bleutke. Sie haben ein paar Verse mitgebracht.
Das habe ich getan. Das ist gar nicht so einfach, weil es immer sehr lange Gedichte sind, die oft über zwei Seiten auch gehen. Deswegen ist es nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Gedicht, das vielleicht nicht ganz unpassend den Titel Humoralpathologie trägt. Unter der Glycinie liege ich in der Hängematte, ausgespannt zwischen Wäschestange und Graf Althans René Claude, im Garten hinter dem Haus. Das Thermometer zeigt 35 Grad. Eine Frauenstimme in einer der Wohnungen des Nachbarblocks spricht mit lautem und penetrantem Eifer, als habe sie ihre Dissertation zu verteidigen oder ein Poster zu präsentieren auf einem Schmerzkongress der medizinischen Fakultät. Ihre Stimme flicht sich auf perfide Weise ein in die konzentrierte Abfolge der Verse, die ich gerade zu lesen versuche.
Das klingt aber doch schon sehr nach Prosa. Sie sagten vorhin schon Erzählgedichte.
Ja, Matthias Jeschke hat einen starken Hang zum Erzählerischen. Das weiß er natürlich und er kokettiert in einigen Gedichten damit, zum Beispiel, indem er so eine Art Gegenidee entwirft. Eigentlich die klassische Idee des Gedichts, dass es immer die Zeit aufhebt, nicht linear arbeitet, sondern eher mit Sprüngen, Bildern, Klängen, Assoziationen. Aber dieses Erzählerische ist durchaus ein Problem in den Gedichten. Man hat es jetzt gehört, das erinnert sehr an einen Prosarhythmus, eigentlich eher so eines der wichtigen Mittel, den Zeilensprung, Enjambements, fällt dann in einigen Gedichten weg. Es gibt Füllwörter, Zeitwörter, dann danach, die eigentlich den zeitlichen Ablauf in die Gedichte gerade einschreiben und nicht die Zeit aufheben. Und es gibt Verse, die Befindlichkeiten und Meinungen ausstellen. Sehr stark über die Corona-Zeit jetzt natürlich die Erschöpfungen und auch die Meinungen anderer. Das ist etwas, was dieser Offenheit, die ja eigentlich angestrebt wird, dann doch sehr stark entgegenläuft.
Was ich zu Matthias Jeschke jetzt auch erst erfahren habe, dass er sehr erfolgreich ist mit einem besonderen literarischen Kinderprogramm als Wächstabenverbuchsler. Also über 40.000 Mal haben sich mehrere Bände verkauft, auch international sogar. Also Sprachspiele, Buchstaben verwechseln, Wächstabenverbuchsler. Ist von diesem Spielerischen auch etwas vorhanden in dem Band?
Ja, der Wächstabenverbuchsler ist so eine Anlehnung an Ernst Jandl. Ne? Lechts und Rings kann man nicht verwechseln. Davon gibt es leider wenig in diesem Band. Aber was Matthias Jeschke macht, er spielt mit flapsigen Formulierungen. Rumrödeln zum Beispiel. Oder es wird gewerkelt. Oder den Sprecher käst irgendwas an. Und er hat immer so einen sperrigen Satzbau. Das sind natürlich Gedichte, die auch oft in die Landschaft gehen. Auch da ist es nicht die Côte d'Azur, sondern der Baggersee um die Ecke. Und dieser sperrige Satzbau sorgt irgendwie dafür, dass man nicht Gefahr läuft, in der Idylle zu enden. Was ich sehr interessant fand, sind diese Gedichte, die mit Listen und Reihungen arbeiten, weil da eben eine andere Art von Zusammenhalt zustande kommt. Da gibt es zum Beispiel ein Gedicht zum Tisch und der Tisch ist dann nicht nur ein Tanzboden für den Bleistift, sondern auch eine lustige Nutzfläche für Bierglasringe oder ein Sportplatz für Armdrücker. Und es gibt ein Gedicht, das auflistet, was der Sprecher alles hätte werden können. Koch zum Beispiel, Psychotherapeut, auch Radiosprecher übrigens.
Was mir jetzt einfällt, Diego Bleutke, wenn Sie so erzählen, ist ein alter Begriff, ich glaube, der war in den 70er Jahren, als sogenannte Gebrauchslyrik so populär war. Also auch so Lyrik, die sich fernab vom Klassischen halten wollte, ganz nah am Menschen, an den Dingen war, die man sozusagen benutzen kann für das eigene Leben, für das Glück und vor allem natürlich für die Liebe.
Ja, die gibt es. Das sind dann diese meinungsstarken Gedichte. Da würde ich sagen, die kann man eher überblättern, aber spannend sind dann eben diese Listengedichte oder Gedichte, in denen Matthias Jeschke mit Komik spielt. Da ist er zum Beispiel im Traum mit dem Papst auf einer Fahrradtour unterwegs. Und da zeigt sich tatsächlich etwas von dieser anderen Art der Warnung, die eben das Gedicht ausspielen kann.
Erst raten Wälder aus Meer heraus. Der Gedichtband von Matthias Jeschke, neu im Limbus Verlag veröffentlicht mit 96 Seiten für 15 Euro. Nico Bleutke hat uns die Gedichte vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Alle Angaben zum Buch und auch die Besprechung lesen Sie mir mal bequem nach im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Martina Wagner. Ich lebe in Schrobenhausen, genau. Ich lese gerade das Buch Die italienischen Schuhe von Henri Mankell. Ich bin fast durch mit dem Buch. Ich wollte es zuerst nicht lesen, weil ich von dem Herrn Mankell immer nur diese etwas gruseligen Krimis kenne. Aber es ist ein Roman, der sich um einen älteren Herrn, der früher Arzt war, dreht, der auf einer einsamen Schäreninsel in Schweden lebt. Es ist nicht unbedingt eine Sommerlektüre, also es ist nicht so einfach zu lesen, sondern schon, man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ja.
In Schrobenhausen in Oberbayern versammeln wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Martina Wagner ist dabei und legt uns die italienischen Schuhe ans Herz. Den Roman von Henning Mankell bei DTV ist die deutsche Übersetzung von Verena Reichel erschienen, 368 Seiten der Umfang, rund 11 Euro der Preis. Sie hören die Leser im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt wieder Lektüre-Tipps aus dem landesweiten Buchhandel holen. Heute bleiben wir in Berlin und sind jetzt mit Venise Trommer verbunden. Von der Buchhandlung Interkontinental, seit 2018 die erste und immer noch einzige, die sich ganz auf afrikanische und sogenannte afrodiasporische Literatur spezialisiert hat. Hallo, guten Tag, Frau Trommer.
Hallo, danke für die Einladung.
Drei entsprechende Empfehlungen wollen wir jetzt von Ihnen hören. Frau Trommer, wir beginnen mit Candice Carty-Williams, eine britische Autorin jamaikanisch-indischer Herkunft. Sie haben ihren Roman People Person ausgesucht. Worum geht's da und warum gefällt Ihnen das Buch so gut?
In dem Buch geht's, also die Protagonistin Dimple ist eine Möchtegern-Influencerin, hat da so ein bisschen Probleme, Fuß zu fassen. Sie ist allein mit ihrer Mutter aufgewachsen und ihr Vater war nicht so richtig im Bild. Der hat auch noch vier weitere Kinder mit drei weiteren Frauen. Und Dimple passiert einen Schicksalsschlag und der bringt sie ihren Halbgeschwistern näher und schweißt die ganz massiv zusammen. Und es ist so ein bisschen wie in Queenie auch, dass es eine ganz gute Mischung ist aus Unterhaltung und Witz mit Tiefgang. Und deswegen glaube ich, wer Gefallen an Queenie gefunden hat, wird auch People Person mögen.
Das war sozusagen der Erfolgsroman von Candice Carty-Williams, ne? Wie ich gelesen habe. Mhm. People Person, der Roman von Candice Carty-Williams, er ist kürzlich im Blumenbach Verlag auf Deutsch erschienen. Wir gehen weiter zu Josephine Apraku, einer Afrika-Wissenschaftlerin, und Kolumnistin aus Berlin. Sie hat ein Sachbuch veröffentlicht, Kluft und Liebe, warum soziale Ungleichheit uns in Liebesbeziehungen trennt und wie wir zueinander finden. Was lesen wir hier, Frau Trommer, und wie sind Sie auf dieses Buch gekommen?
Auf dieses Buch bin ich gekommen, weil ich Josephine Apraku persönlich auch kenne, beziehungsweise, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, in unserem Verlag ein Buch erschienen ist, zu dem sie auch einen Beitrag geschrieben hat. Kluft und Liebe ist ein, wie ich finde, sehr wichtiges Buch, weil Liebe häufig als etwas sehr romantisch Verklärtes betrachtet wird und eigentlich selten hinterfragt wird, was ist Liebe eigentlich und vor allem eben auch, wie politische und gesellschaftliche Themen und auch strukturelle Diskriminierungsmechanismen eben nicht vor unseren intimsten Beziehungen Halt machen, sondern Josephine Apraku nennt Beziehungen an einer Stelle im Buch auch Petrischalen unserer Gesellschaft, weil alles, was draußen im Großen passiert, eben auch in unseren Beziehungen im Kleinen passiert. Und das Buch ist ein ganz toller Mix aus Gesprächen mit ExpertInnen, aus wissenschaftlichen Studien, also psychologischen und sozialwissenschaftlichen Studien und theoretischen Texten, aber auch persönlicher Erfahrung als schwarze, weiblich gelesene Person. Und ich fand es auf jeden Fall sehr inspirierend, und würde es wärmstens ans Herz legen.
Und bei Eden Books ist dieses Buch von Josephine, ich habe sie irgendwie sofort französisiert, Josephine, weil ich den Namen irgendwie so elegant finde, deshalb spreche ich ihn immer französisch aus. Also Josephine Apraku, herausgekommen, Kluft und Liebe. Und nun zum dritten wieder ein Roman. Bevor wir auf den Titel und die Autorin kommen, Sie sagten schon, Frau Trommer, von einem eigenen Verlag. Dieses Buch, über das wir gleich sprechen, ist im Interkontinental Verlag erschienen und der gehört zu Ihrer Buchhandlung. Wie müssen wir uns diese Konstruktion vorstellen?
Die Konstruktion müssen Sie sich so vorstellen, dass wir drei Inhaberinnen sind und, wie Sie schon sagten, seit 2018 eben die Buchhandlung betreiben. Aber immer mal, also durch unsere Spezialisierung, eben auch relativ viel Literatur haben, die noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, sondern auf Englisch da haben. Und da gab es so einige Titel, die uns sehr am Herzen liegen, bei denen wir jahrelang auf Übersetzungen gewartet haben und dann irgendwann eben dachten, okay, dann müssen wir das selbst in die Hand nehmen und eben einen eigenen Verlag gründen.
Das ist aber dann doch auch ein ganz schönes Unterfangen, ne? Sie müssen die Übersetzungsrechte haben, Sie kaufen, Sie müssen die Übersetzung bezahlen, Sie müssen das Buch produzieren, selbst vertreiben. Das ist schon eine Infrastruktur, die man dann dafür braucht.
Das ist schon auf jeden Fall ein Mammutprojekt, aber ein sehr lohnenswertes.
Dann kommen wir mal zu diesem Roman von Jennifer Nansubuga Makumbi, eine Autorin aus Uganda. Die erste Frau heißt das Buch, das, wie gesagt, jetzt in ihrem hauseigenen Interkontinental Verlag publiziert ist. Ich habe gelesen, dass er wirklich in der düstersten Zeit der Gewaltherrschaft von Idi Amin in Uganda spielt, dieser Roman. Wovon erzählt denn die Autorin im Buch?
Das ist richtig. Genau, also die Geschichte spielt im Uganda überwiegend der 70er und 80er Jahre. Die Protagonistin ist ein junges Mädchen, Chirabo. Und entsprechend ist es so, dass die politischen und gesellschaftlichen Umstände in der Geschichte immer nur insofern eine Rolle spielen, wie sie Chirabos Leben auch direkt betreffen. Was die Autorin eigentlich auch macht, ist, dass sie die Leerstellen in der Geschichtsschreibung mit den Erfahrungen von Frauen und Mädchen füllt, weil ja die Geschichtsschreibung eben gerne diese Erfahrungen außer Acht lässt. Und es ist in erster Linie eigentlich ein Bildungsroman. Es geht um das Aufwachsen, um das Frausein und Frauwerden. Es ist auch eine generationenübergreifende Geschichte. Es gibt dann Rückblicke in die Lebensrealitäten der Großmütter. Und es ist einfach auch ein ganz, ganz großartiger feministischer Roman, der eben keine Dichotomie aufmacht zwischen traditionellen und modernen Feminismen, sondern eben einfach sagt, Feminismus hat es immer und überall da gegeben, wo Frauen diskriminiert wurden und werden. Und wie Frauen einfach in verschiedenen Situationen Widerständigkeit praktiziert haben, Handlungsspielräume zu ihren Gunsten ausgenutzt haben. Und der Roman ist auch sehr tief verankert in ugandischer Mythologie und Folklore und im mündlichen Erzählen. Und gleichzeitig werden aber auch so universell menschliche Themen verhandelt, dass es doch so viele Anknüpfungspunkte auch immer wieder gibt, wenn man eben mit der ugandischen Kultur gar nicht so sehr vertraut ist. Und es ist wirklich einfach ein ganz toller Roman, den ich auch die letzten Jahre immer schon gerne auf Englisch empfohlen habe und wo ich mich sehr freue, dass ich es jetzt endlich auch auf Deutsch empfehlen
kann. Danach wollte ich Sie gerade fragen. Sie sind dann durch das englische Original aufmerksam geworden. Das heißt, Sie haben mit Ihren Kolleginnen dann auch so einen breiten internationalen Blick auf Texte, die Sie vielleicht dann für Ihren eigenen Verlag und natürlich dann in Ihrer Buchhandlung interessant sein könnten.
Genau, also da versuchen wir insbesondere im anglophonen literarischen Kontext immer gut im Bilde zu sein, beziehungsweise auch zu schauen, was wird auf Französisch oder auch auf Portugiesisch publiziert. Genau, und schauen auch gerade tatsächlich nach Projekten, wo wir vielleicht aus dem Swahili oder aus dem Shona etwas übersetzen wollen
dann
würden.
Dann sehen wir Sie bestimmt auf der Frankfurter Buchmesse, wo ja auch immer ein Stell dich ein von großen internationalen Verlagen auch aus Afrika zustande kommt. Erstmal drücken wir Ihnen die Daumen jetzt noch für diesen dritten Tipp, für den Roman Die erste Frau von Jennifer Nansubuga Makumbi im hauseigenen Interkontinental Verlag. Und wir bedanken uns bei Venise Trommer von der Interkontinental Buchhandlung. Vielen Dank, Frau Trommer. Alles Gute Ihnen.
Ich danke auch Ihnen auch. Alles Gute.